Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen bei der Doula-Podcast von mir, Doula Anita, Geburtsbegleitung aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast bzw. wieder dabei bist. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anita, ich bin 28 Jahre alt, Mama von 2 Kindern und Doula in Ausbildung beim Verein Doulas in Deutschland e.V. Du findest mich abgesehen von meinem Podcast hier auch auf Instagram oder auch auf Facebook unter Doula Anita. Heute möchte ich dir etwas über die Entbindung im Kreißsaal erzählen, da die meisten Frauen ja heutzutage dort entbinden und wie und was da genau abläuft. Ich möchte dir vorab aber noch sagen, dass jede Frau und auch jede Geburt einfach unterschiedlich verläuft. Es ist alles bei jeder Frau individuell und einzigartig. Und das, was ich dir hier jetzt mitgeben möchte, sind alles so Durchschnittsangaben. Und die können, müssen aber nicht auf dich und deine Geburt zutreffen. Also das ist so zusammengetragen hier, dass es sich quasi um eine Durchschnittsgeburt handelt, ohne große Komplikationen oder andere Zwischenfälle. Also wie gesagt, jede Geburt ist einzigartig und individuell und es kann bei dir halt ganz anders sein. Wenn die Wehen beginnen oder deine Fruchtblase platzt, dann solltest du, wenn keine Komplikationen vorliegen, also bekannt sind und das Baby auch fest im Becken liegt, die Wehen so lange zu Hause verarbeiten, wie du dich wohlfühlst. Also Komplikationen wären zum Beispiel eine Frühgeburt oder schon vorher bekannte Besonderheiten oder Auffälligkeiten in der Schwangerschaft, wie zum Beispiel eine Plazenta previa, das ist, wenn die Plazenta direkt vor Muttermund liegt, oder auch andere Blutungen. Wobei ich hier aber auch dazu sagen muss, dass eine leichte Blutung zur Öffnungsphase normal sein kann. Im Zweifelsfall solltest du Blutungen aber trotzdem immer abklären lassen von einem Arzt. Und wenn du dir unsicher bist, dann ruf bitte auch im Kreißsaal an. Du kannst auch generell schon mal im Kreißsaal ankündigen, dass die Geburt aller Wahrscheinlichkeit begonnen hat, dass du dir das Gefühl hast, dass es losgeht und dass du eben auch in absehbarer Zeit dorthin kommen wirst. Die werden dir dann natürlich auch weitere Schritte sagen und werden dich auch beraten, ob es denn schon an der Zeit ist zu kommen oder noch nicht. Und kurz bevor du losfährst in den Kreißsaal, kannst du selbstverständlich auch noch mal kurz anrufen, wenn du möchtest, um eben zu sagen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass du aufbrichst. Wenn die Wehen bei deinem ersten Kind regelmäßig so alle 5 bis 8 Minuten kommen, solltest du dir langsam Gedanken machen, aufzubrechen. Wenn du dein zweites Kind in dir trägst, unter deinem Herzen, kann die Geburt natürlich viel schneller verlaufen. Und da spricht man dann eher von einem Wehenabstand von ungefähr 10 Minuten als Richtwert, dass man in die Klinik fährt. Aber auch wenn deine Wehen zwar jetzt noch nicht so regelmäßig oder in größeren Abständen kommen, aber sehr intensiv sind und du musst sie veratmen, du stützt dich irgendwo ab und hältst inne, dann solltest du auch nochmal darüber nachdenken, in die Klinik zu fahren, ganz unabhängig eben, wie der Abstand der Wehen ist. Mir hat mal eine Hebamme gesagt im Geburtsvorbereitungskurs, dass die Intensität der Wehen häufig viel mehr darüber aussagt, als der Wehenabstand. Also wenn sie eben stärker und intensiver sind, dann ist es häufig eher ein Zeichen dafür, dass wirklich was vorangeht, als wenn sie jetzt alle paar Minuten kommen. Weil das kann auch der Fall sein, dass dann trotzdem am Muttermund nicht viel passiert. Also bitte beachte dann auch die Zeit, die du bis zur Klinik benötigst. Wenn deine Klinik weiter weg ist, dann solltest du selbstverständlich auch ein bisschen früher losfahren, als wenn du einfach nur um die Ecke gehen musst. In der Klinik angekommen, gehst du als erstes mal zum Kreissaal und meldest dich dort an. Da musst du dann deine Versichertenkarte und den Mutterpass vorlegen. Eine Hebamme wird dich aller Wahrscheinlichkeit nach in Empfang nehmen und dann dort auch die ganzen Formalitäten erledigen und sich um dich kümmern. Am Anfang wirst du mit aller Voraussicht nach als erstes an ein CTG angeschlossen. Das dient einfach dazu, dass man schauen kann, wie kommen denn die Wehen? Sind sie regelmäßig? Wie stark sind sie? Wie geht es deinem Baby während der Wehen? Und wie ist der Herzschlag von deinem Baby? Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Hebamme dich eventuell vaginal untersuchen möchte, einfach um zu überprüfen, wie weit du schon bist und ob der Muttermund sich vielleicht schon geöffnet hat, ob er weich ist. Und das ist aber nicht zwingend notwendig. Also wenn dir das ganz unangenehm sein sollte, dann kannst du das natürlich auch ablehnen, wenn du möchtest. Viele Kliniken bzw. Hebammen möchten das aber halt gerne machen. Ich wollte es dir damit einmal mitgeben, dass das der Fall sein kann. Häufig wird auch noch ein Ultraschall gemacht. Einfach, dass man jetzt nochmal sehen kann, die Kleinen sind ja doch immer sehr agil im Bauch. Und so kann man dann nochmal sehen, wie das Baby liegt, wo und wie die Plazenta liegt und ob das Kind richtig liegt in der Beckenendlage oder vielleicht sogar quer. Und ja, genau, die Plazenta eben, wie gesagt, ob sie vor dem Muttermund vielleicht sogar sein könnte, weil dann ist auch eine natürliche Geburt ausgeschlossen. Meistens wird auch dann ein venöser Zugang gelegt. Das wird einfach deshalb gemacht, dass man dir im Notfall Medikamente schnell verabreichen kann. Das ist einfach am Anfang der Geburt viel einfacher zu legen als später, wenn du schon kräftige Wehen hast und starke Schmerzen und gar nicht mehr so lange ruhig halten kannst und willst. Und deswegen wird das meistens eben auch bei der Aufnahme gemacht. Aber auch den kannst und darfst du ablehnen und auch darauf nochmal aufmerksam machen, dass gerne im Notfall dir auch dann ein venöser Zugang gelegt werden kann. Das geht ja relativ schnell und ja, die paar Minuten kannst du dann im Notfall auch stillhalten. Es kann nämlich ganz schön unangenehm sein, wenn du die ganze Zeit während der Eröffnungsphase zusätzlich zu den Wehen auch noch die Verweilkanüle im Arm hast. Die ist nämlich auch relativ schmerzhaft. Für die meisten, nicht für alle, aber schon auch für viele. Und während du in diesem ganzen Aufnahmeprozedere dich befindest und untersucht wirst und Co., ist es meistens auch so, dass dein Partner bzw. deine Begleitperson zur Anmeldung ins Krankenhaus, also wo regulär sich alle Patienten anmelden, geschickt wird, um dich eben richtig anzumelden. Nicht nur im Kreißsaal, sondern einfach, dass die Klinik weiß, du bist da. Je nach Befund und auch je nach Krankenhaus kommst du dann entweder auf die Station, oben, unten, wo auch immer sie sich befindet, wo halt die ganzen anderen, das kann die gynäkologische Station sein oder die Wöchnerinnenstation, einfach wo du deine Wehen nochmal, wo du die Zeit verbringst, genau, bis es richtig losgeht. Es kann natürlich auch sein, dass du in ein Wehenzimmer dabei zwischengeschoben wirst, wenn vielleicht der Kreißsaal belegt ist. Oder du kommst direkt in den Kreißsaal, weil du schon so weit bist. Oder aber auch es kann sein, dass du nochmal nach Hause geschickt wirst, weil vielleicht doch es noch nicht so weit ist. Oder du sollst spazieren gehen oder Treppen steigen, einfach um das Ganze nochmal mehr anzuregen. Im Kreißsaal selbst gibt es verschiedene Einrichtungsgegenstände, dass dir die Geburt so angenehm wie nur möglich gemacht wird. Also abgesehen von dem großen Kreißbett, was meistens viele, viele Funktionen hat, kannst, und auf dem du natürlich auch die verschiedensten Positionen einnehmen kannst, gibt es in den allermeisten Krankenhäusern auch noch eine große Gebärwanne, wo du natürlich auch einfach so zwischendrin baden und entspannen kannst, auch ohne eine Wassergeburt. Es gibt oft mehrere Tücher, Tragetücher oder was, Rebosos, die von der Decke hängen, an denen du dich halten kannst und eben auch im Stehen deine Wehen veratmen kannst. Es gibt häufig einen Gymnastikball, auf dem du deine Wehen verarbeiten kannst und das Becken kreisen lassen kannst. Oder auch den Gebärhocker. Dort kannst du sitzend in den Armen deines Mannes, Partners, Freund, dein Baby gebären. Und dann, wenn du dort angekommen bist im Kreissaal, kannst du deinen Gefühlen nachgeben. Du kannst ausprobieren, wonach dir ist. Du kannst die für dich optimale Position finden. Versuche auch immer mal wieder, also scheu dich da nicht, eine neue Position auszuprobieren, um deinem Baby besser ins Becken zu helfen, wenn dir irgendwas unangenehm ist oder du hast das Gefühl, es geht nicht mehr. Wechsel die Position, das kann so viel ausmachen. Versuch dich auf jeden Fall zu entspannen. In allen Bereichen deines Körpers musst du dich öffnen. Öffne den Kiefer, damit du gelockert bist, um auch unten dich entspannt öffnen zu können. Also wirklich von den Kiefergelenken bis zu den Zehen einfach entspannen, locker lassen und mit den Wehen arbeiten. Jede Verkrampfung macht die Geburt ein wenig anstrengender. Dein Partner oder auch die Freundin, wer auch immer da mit dir dabei ist und das erleben darf, deine Geburtsbegleitung, die kann dir zusätzlich natürlich auch durch Massagen und Entspannungsübungen helfen, dass du einfach ruhig bleibst und deinem Körper und der Natur vertraust. Viele Frauen bevorzugen ja die Geburt in einer Klinik, weil sie dort die Option auf Schmerzmittel haben. Sollten die Schmerzen für dich wirklich nicht mehr aushaltbar sein. Du hast schon viel ausprobiert und es ist nicht mehr machbar für dich. Dann kannst du bei der dir zuständigen Hebamme, die dich betreut, selbstverständlich auch nachfragen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Schmerzen zu lindern. In meiner 7. Episode vom Doula-Podcast habe ich dir auch die Möglichkeiten, die es so grundsätzlich gibt, aufgezählt. Also hör doch da gerne vorab mal rein, um dich zu informieren. Ja, und während du dann so rumprobierst, verbringst du da dann deine Zeit, bis es langsam, aber sicher zur Geburt kommt. Wenn dein Muttermund vollständig eröffnet ist, bekommst du einen starken Druck. Also du merkst richtig, wie dein Körper schiebt und du mitschieben möchtest. Den Pressdrang, der setzt langsam ein. Deine Hebamme wird dich dann anleiten, wann und wie du mitschieben darfst. Meistens machen die Frauen das aber intuitiv alles schon selber irgendwo richtig und brauchen auch kaum oder gar keine Anleitung durch die Hebamme. Kurz bevor das Baby dann da ist, wird dann auch ein Arzt zur Geburt hinzugerufen. Das ist einfach üblich, dass ein Arzt bei der Geburt dabei ist. Das ist in Deutschland so vorgeschrieben. Im Krankenhaus wohlgemerkt, muss ich jetzt dazu noch sagen. Im Geburtshaus wird man keinen Arzt finden und auch bei der Hausgeburt nicht. Aber in der Klinik ist es vorgeschrieben, dass zur Geburt ein Arzt anwesend ist. Im Notfall kann es sein, dass man dich auch mit Instrumenten, wie zum Beispiel die Sauglocke oder die Geburtszange, die wird aber jetzt eher selten eingesetzt, unterstützen muss. Oder natürlich auch, wenn es ganz kritisch ist, eventuell auch einen Notkaiserschnitt vornehmen muss. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz selten. Nur in Notfällen. Wenn dein Baby geboren ist, kannst du dir nun aussuchen, ob du dein Kind sofort abnabeln oder die Nabelschnur erst auspulsieren lassen möchtest. Sowieso kommt es zuerst auf deine Brust und dann hast du eben die Wahl, was du tun möchtest oder nicht. Und am besten gibst du schon, bevor das Baby geboren ist, am besten, wenn du dich vorstellst oder vielleicht sogar, wenn du dich im Krankenhaus anmeldest, der Hebamme die nötige Info, wie du da vorgehen möchtest. Genau, dein Baby ist dann eben, wird dir auf die Brust gelegt und dort darf es erstmal auch ankommen. Und du und dein Partner, ihr dürft es bewundern. Und während es da so liegt, wird dann natürlich auch schnell geprüft, ob es vital ist und ob es alleine atmen kann. Der sogenannte Abgabewert wird ermittelt und es wird selbstverständlich auch mit einem warmen Handtuch oder einer Decke bedeckt, dass es nicht auskühlt. Ich meine, es kommt von deinem Körper 37 Grad nach draußen in die kalte Welt, es ist nass, also das Baby ist nass und wir alle wissen es nach der Dusche, wenn wir nass sind, es ist einfach kalt. Und während du dann mit deinem Baby so kuschelst, beginnt die Zeit der Nachgeburt. Denn die Geburt selbst ist mit der Geburt deines Babys noch nicht vorbei. Die Nachgeburtswehen sind deutlich weniger intensiv als die vorangegangenen Wehen. Und wenn die Plazenta dann da ist, dann wird sie auf Vollständigkeit überprüft, ob alles da ist oder ob man dich eventuell noch ausschaben muss. Und natürlich auch, ob alles heil geblieben ist, ob du Verletzungen hast und falls ja, müssen die jetzt versorgt werden. Wenn das alles erledigt ist, folgt jetzt in den meisten Fällen die U1, wo dein Baby untersucht und vermessen und gewogen wird, die Reflexe getestet und so weiter. Einfach das Standardprozedere, wo jeder Mensch durch muss. Und wenn dann alles erledigt ist und dein Baby wieder zurück zu dir darf, auf die Brust, bleibt er noch zur Überwachung etwa 2 Stunden im Kreissaal, einfach um zu gucken, ob dein Kreislauf fit ist oder ob es Nachblutungen gibt, bevor er dann eben auf die Station kommt. Und in der Zeit kannst du ganz in Ruhe dein Baby anlegen, falls du es stillen möchtest. Wenn du ambulant entbinden möchtest, verläuft grundsätzlich erstmal alles, wie ich es dir eben gerade erzählt habe. Der Unterschied ist der, dass du nach der Geburt und nach diesen 2 Stunden Überwachung nur ganz kurz ein Zimmer bekommst. Dort darfst du dich dann von deiner Geburt erholen und wirst nochmal so ein bisschen, ja, überwacht ist jetzt das falsche Wort, also steht niemand bei dir im Zimmer und guckt, was du so tust. Es geht einfach nur darum, um wirklich abzuchecken, ist dein Kreislauf fit, schaffst du das? Und ja, sollte das der Fall sein, darfst du frühestens nach 3 bis 4, spätestens aber nach 24 Stunden nach Hause, sofern eben bei dir alles und mit deinem Baby natürlich alles in Ordnung ist. Für eine ambulante Geburt gibt es allerdings ein paar Voraussetzungen. Also, es muss erstens mal eine komplikationslose Geburt ohne PDA sein. Es muss 24 Stunden jemand zu Hause für dich da sein. Das kann dein Partner oder deine Mama oder deine Freundin sein, der oder die für dich dann den Haushalt erledigen, dass du wirklich einfach dich erholen kannst. Und du brauchst eine Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme. Die muss auf jeden Fall geregelt sein und du musst einen Kinderarzt haben, der auf jeden Fall auch die U2-Untersuchung nach 3 bis 10 Tagen, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich glaube, also im Standardfall sind es die 3 Tage auf jeden Fall, der die eben durchführt und vielleicht hast du ja Glück und hast sogar einen Kinderarzt, der Hausbesuche macht. Zu guter Letzt möchte ich dir jetzt noch die Vor- und Nachteile einer ambulanten Geburt erklären. Also als erstes sollte man mal erwähnen, dass du mit deinem Baby einfach in deiner gewohnten Umgebung bist. Wie sagt man so schön? Zu Hause ist es doch am schönsten. Du kannst im Bett liegen oder dich ausruhen oder auch aufstehen, wann dir danach ist und wann du möchtest. Du kannst essen, was und wann du möchtest. Du kannst einfach machen, was dir gut tut und das ist doch immer das Beste für einen. Falls es Geschwisterkinder gibt, ist es auch natürlich für die in der Situation viel einfacher. Möglicherweise warst du vielleicht noch nie von deinem älteren Kind getrennt und musstest jetzt natürlich auch nicht so lange Tage sein, sondern bist nur ganz kurz vielleicht weg gewesen und auch das Baby ist dann einfach von Anfang an da und man kann sich dann auch einfach zusammen an das Baby gewöhnen und das ältere Kind vielleicht auch schon mit einbeziehen. Auch das Stillen und der Milchentschuss sind zu Hause meistens unkomplizierter und ungestörter, einfach weil man da eben seine Ruhe hat und in seiner gewohnten Umgebung ist. Nachteile gibt es so gesehen eigentlich fast keine. Es gibt nur manche Familien, für die ist einfach eine ambulante Geburt nicht die richtige Entscheidung. Also wenn du zum Beispiel Angst davor haben solltest, in den ersten Tagen mit deinem Kind alleine zu sein und dann ständig vielleicht in Sorge bist wegen jeder unvorhergesehenen Kleinigkeit und dann zum Arzt gehst aus Panik, es könnte was sein, dann ist es mit dem entspannten Wochenbett natürlich dahin und dann wäre es wahrscheinlich entspannter gewesen, wenn du nicht ambulant entbinden würdest, sondern eben in der Klinik. Und man muss natürlich eben auch den organisatorischen Aufwand beachten, dass halt wirklich jemand die ganze Zeit da ist, die Hebamme, Kinderarzt und so weiter, dass das alles organisiert ist. Einen einzigen kleinen Nachteil gibt es aber dann auf jeden Fall doch. Und zwar, wenn es zu einem in Anführungsstrichen Notfall kommt, also Situationen, die du zu Hause nicht bewältigen kannst, wie zum Beispiel eine verstärkte Nachblutung. Das ist jetzt nichts, woran du gleich krepierst, in den meisten Fällen nicht. Aber es muss natürlich kontrolliert werden. Oder auch wenn deine Hebamme den Verdacht hat, dass du oder dein Baby eine Infektion haben oder dein Baby die Neugeborenen-Gelbsucht hat und die vielleicht ein bisschen stärker ist. Oder generell, wenn die Hebamme einfach dich in die Klinik verweist, dann musst du natürlich zurück, auch ins Krankenhaus und das Ganze abklären lassen. Und das wäre dann wiederum mit einem ziemlichen Aufwand, der zusätzlich wäre, verbunden. Aber das kommt auch nur ganz, ganz selten vor. Nächstes Mal geht es darum, wie eine Geburt grundsätzlich abläuft. Ursprünglich wollte ich das hier mit reinbauen, aber das hätte jetzt vielleicht doch so ein bisschen den Rahmen gesprengt, beziehungsweise auch das Thema jetzt vielleicht nicht ganz so getroffen. Deswegen mache ich es jetzt einfach separat und schiebe das beim nächsten Mal dazwischen, wie eben die Geburt grundsätzlich rein körperlich und generell einfach wie die Geburt abläuft. Ich freue mich immer sehr über Kritik und Anregungen. Sag mir bitte, wenn du möchtest, was du denkst und von meinem Podcast hältst. Wenn du etwas über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, darfst du selbstverständlich auch gerne fragen, denn ich versuche natürlich immer, so bald wie möglich darauf einzugehen und auch eine Episode dazu abzuhalten. Wenn dir irgendwas gar nicht gefällt oder irgendwas gefehlt hat, kannst du mir das auch gerne sagen. Ich versuche immer, mich zu verbessern und bin sehr froh und offen über Kritik. Wenn dir mein Podcast gut gefällt und dir das, was ich eben so mache, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung da lässt. Du darfst mich natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Da würde ich mich freuen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und würde mich auch freuen, wenn du weiterhin an meinem Podcast interessiert bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Doula Podcast. Deine Anita.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Thank you.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.